Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wir haben es vorhin gehört, heute wollen wir zwei Wochen verspätet nochmal Erntedankfest nachfeiern. Und ich hatte es gerade schon gesagt, Ernte hat was sehr Positives, wir bekommen was. Aber es hat eben auch ein bisschen was mit Abschied zu tun, mit Verzehren, ja, was wir geerntet haben. Und wir können uns mal fragen, ja, was feiern wir eigentlich da an Erntedank? Feiern wir das tatsächlich oder ist es einfach eine Tradition, die man halt von früher übernommen hat, mit der wir vielleicht gar nicht mehr so viel anfangen können, weil für die meisten von uns der Acker jetzt irgendwie im Supermarkt liegt? Ja, wer von euch hat noch einen Acker, den er bestellt und von dem er sich ernährt? Ja, ja, Stefan, aber sonst? Ja. Ja, ja, doch. Oh ja, sorry. Ja, ja, gut. Also, es gibt ein paar, aber es sind doch vergleichsweise wenig Menschen, die sich ihren eigenen Lebensunterhalt sozusagen, ihr Essen und Trinken noch selber mit eigenen Händen direkt erarbeiten. Wir tun das alles so ein bisschen mehr oder weniger indirekt. Naja, falls wir aber Erntedank trotzdem feiern, können wir uns die Frage stellen, wie feiern wir das eigentlich? Und wie äußert sich eigentlich unser Dank gegenüber Gott? Ist Gott eigentlich überhaupt auf unseren Dank angewiesen? Und welche Art von Erntedank gefällt ihm? Welche Art von Dank entspricht auch seinem Wesen? Und man könnte jetzt noch Fragen über Fragen sozusagen sich noch mehr stellen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir dazu mal auf Gottes Wort hören. Denn Erntedank ist keine menschliche Erfindung. Erntedank geht auf göttliche Anweisungen zurück. Nachzulesen zum Beispiel im 5. Buch Mose. Bevor das Volk Israel in das gelobte Land einzieht, ordnet Mose im Namen Gottes an, wie das auserwählte Volk mit der zu erwartenden Segensfülle umzugehen hat. Und es sind durchaus überraschende Anweisungen, die vielleicht so einiges auch mal auf den Kopf stellen könnten. Und ich bitte euch, euch darauf mal einzulassen und euch wirklich überraschen zu lassen. Ich lese uns jetzt aus 5. Mose, Kapitel 14, die Verse 22 bis 29. 5. Mose, Kapitel 14, die Verse 22 bis 29. Ganz gewissenhaft sollst du allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Dann sollst du essen vor Jahwe, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Von dem Zehnten deines Getreides, deines Mostes, manche übersetzen auch mit Bier, und deines Öls und von den Erstgeborenen deiner Rinder und deines Kleinviehs, damit du lernst zu fürchten Jahwe, deinen Gott, alle Zeit. Und wenn der Weg zu lang ist für dich, wenn du es nicht hinbringen kannst, weil der Ort zu weit weg ist von dir, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu legen, wenn Jahwe, dein Gott, dich gesegnet haben wird, dann sollst du es zu Geld machen und das Geld in deiner Hand zusammenbinden und an den Ort gehen, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird. Dann gib das Geld aus für alles, was deine Seele begehrt. Für Rinder und Kleinvieh, für Wein und Rauschtrank, ja für alles, was deine Seele wünscht. Und iss dort vor Jahwe, deinem Gott, und freu dich, du und dein Haus. Aber den Leviten, der in deinen Toren wohnt, den darfst du nicht im Stich lassen, denn er hat keinen Anteil noch Erbbesitz mit dir. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren hinterlegen. Dann soll kommen der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. Und sie sollen essen und satt werden, damit Jahwe, dein Gott, dich segnet in allem Werk deiner Hände, das du tust. Mal Hand aufs Herz, wer von euch hat diese Anweisungen zum Zehnten schon einmal gelesen? Hand hoch. Das sind ein paar mehr als ein Acker haben, aber auch noch nicht alle. Die nächste Frage ist, wie geht's euch mit diesen Anweisungen? Und sprecht mal einfach mit dem, der neben euch sitzt, was ihr an diesem Text, was euch da vielleicht überrascht oder irritiert. Bitte. Ihr habt alle Nachbarn. Hoffentlich. Naja, ich sag mal so, solche Bibelgespräche wären eigentlich toll, wenn die öfter zustande kommen. Wenn wir nachher zusammen beim Essen sind, wird es hier unglaublich laut sein. Ja, da haben wir uns ganz viel zu erzählen. Lasst euch auf diese Texte ein. Und wir hatten diese Woche am Dienstag hier drüben Pastorentreffen von der Südrunde, eine sehr kleine und überschaubare Runde inzwischen. Und wir haben da diesen Text auch besprochen. Und einer meinte dann, das, was er jetzt da gelesen hat, das hat ihn mit dem Zehnten versöhnt. Ich glaube, wenn wir das uns mal wirklich zu Gemüte führen, was wir hier lesen, ich weiß, es ist nicht der einzige Text zum Zehnten im Alten Testament, aber es ist doch eben auch einer von diesen gar nicht so vielen Texten. Wenn wir das wahrnehmen und uns darauf einlassen, dann merken wir, das Wort Gottes stellt uns nochmal auf den Prüfstand, was wir vielleicht bisher so ganz selbstverständlich angenommen haben, was der Zehnte ist und vielleicht auch, wie Gott ist. Denn das hängt ja oft zusammen. Das fünfte Buch Mose, aus dem dieser Abschnitt stammt, dieses ganze Buch, das versteht sich im Grunde als eine Art Verfassungsentwurf für das Leben im gelobten Land, wie Gott es sich vorstellt. Es ist ein unglaublich spannendes Buch, kann ich nur empfehlen, mal das fünfte Buch Mose wirklich mal komplett durchzulesen. Das ist extrem spannend und es gibt ganz viele Punkte, an denen man total ins Nachdenken kommt und wo vieles auf den Kopf gestellt wird, wo wir dachten, ach, das wussten wir doch schon alles, das haben wir doch schon immer so gemacht. Stichwort gemacht, nicht alles von dem, was im fünften Buch Mose steht, wurde auch tatsächlich umgesetzt. Es ist ein Stück weit auch ein Idealbild. Manches schien nämlich unvereinbar zu sein mit dem echten Leben, scheinbar realitätsfern. Das Jubeljahr, alle 50 Jahre den kompletten Besitz wieder auf Null zu stellen, dass jeder wieder gleich viel hat, ja. Das setzt sowas mal durch. Also das schien alles realitätsfern zu sein. Das meiste aber, was Gott dort eigentlich geboten hat, scheiterte an menschlicher Hartherzigkeit und an dem egoistischen Streben nach dem größtmöglichen eigenen Glück. Aber Gottes Zielvorstellung war von Anfang an klar. Er will ein Volk, das in gegenseitiger Solidarität vor ihm lebt. Von Ewigkeit her hat Gott einen unbändigen Willen zur Gemeinschaft. Und deswegen will er unbedingt, dass auch du dein ganzes Leben mit allem, was dazugehört, mit Arbeit, mit Schule, mit Essen, mit Sport, mit Zocken, mit Urlaub, mit Schlaf, mit Sexualität, mit einfach allem in seiner Gegenwart lebst, vor Jahwe, deinem Gott. Gott will an deinem Leben zu 100% Anteil nehmen und nicht, um dich zu kontrollieren und auszuspionieren, sondern weil er dich liebt, weil ihm an dir liegt. Deswegen interessiert er sich für dein Leben. Gott erschuf Adam und Eva, damit sie vor ihm lebten, in seiner unmittelbaren Nähe, im Garten Eden, wo Gott mit ihnen unterwegs war. Und es ist leider gründlich schiefgegangen. Und die allererste Folge der Sünde war, können wir nachlesen im ersten Buch Mose, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Das war die erste Auswirkung der Sünde. Sie versteckten sich vor Gott. Adam und Eva haben sich in die Büsche geschlagen. Das vertraute Miteinander mit Gott und auch zwischeneinander war zerstört. Der Sichtkontakt, der war unterbrochen. Und genau das bewirkt ja die Sünde. Sie sät Misstrauen. Misstrauen gegenüber Gott, Misstrauen auch zwischen uns Menschen. Wir trauen einander nicht recht über den Weg. Die Sünde bewirkt, dass wir uns aus Angst vor Gott in die Büsche schlagen, dann aber leider vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen und die Orientierung komplett verlieren. Die Sünde kappt das vertrauliche Zusammensein mit Gott, wie Gott es sich von Anfang an eigentlich gewünscht hat. Und genau um dieses vertrauliche Zusammensein mit Gott und vor Gott geht es hier beim alljährlichen Erntedankzehnten. Was hier angeordnet wird, das ist keine Abgabe, die Gott eintreibt und für sich behält. Der Erntedankzehnte bildet den Grundstock für ein Fest in Gottes heller, freundlicher Gegenwart. Du sollst essen und trinken und dich freuen vor Jahwe, deinem Gott. So lautet die Anweisung. Und diese Anweisung, die erinnert ganz deutlich an Gottes allererstes Gebot. Was war Gottes allererstes Gebot? Nö, das ist ja erst viel später, das ist erst bei Mose. Das allererste Gebot Gottes lautet, du sollst essen. 1. Mose 2, Vers 16. Da gebot der Herr dem Menschen, du sollst essen von allen Bäumen. Das erste, was Gott dem Menschen mit auf den Weg gegeben hatte, war kein Verbot, nicht vom Baum zu essen, von dem Besagten, das kam dann auch, aber das allererste war, du sollst essen, du darfst essen. Die großzügige Einladung des menschenliebenden Menschenvaters, du darfst essen. Und hier beim Zehnten wiederholt Gott dieses Gebot seiner Güte. Du sollst essen und trinken, auch das, und dich freuen vor Jahwe, deinem Gott. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wir sind ja gebrannte Kinder, was ist eigentlich der Haken an der Sache? Was ist der Haken an der Sache? Meine Lieben, es gibt keinen. Es gibt keinen. Gott will einfach dabei sein, wenn wir essen, wenn wir trinken, wenn wir fröhlich sind, wenn es uns gut geht, weil er es uns gut gehen lässt. Gott will, dass wir ihn nicht vergessen und dass wir ihn nicht außen vor lassen, denn er ist ja die Quelle alles Guten. Wir sollen lernen, ihn allezeit zu fürchten, das heißt, ihn jederzeit zu ehren, ihm zu danken. Und das geschieht dadurch, dass wir bewusst und mit Zutrauen vor ihm genießen, was er uns gibt. Das und nichts anderes will Gott. Aus der Anweisung, den Zehnten gewissenhaft vor ihn zu bringen, spricht der sehnliche Wunsch Gottes nach Gemeinschaft mit uns. Der dreieine Gott sehnt sich nach dieser geselligen Runde mit seinen Kindern. Der heilige und allmächtige Gott will, dass in seinem Tempel gefeiert wird. Die Israeliten, die sollten zum Feiern nicht in den Keller gehen. Im Gegenteil, ihr Freudenlärm war Musik in Gottes Ohren. Er wollte dabei sein, er wollte das hören, er wollte das erleben, wie sein Volk sich vor ihm freut, vor ihm tanzt, vor ihm esst, isst und trinkt und fröhlich ist. Und dabei geht es ja nicht irgendwie um gemachten Klamauk. Aber ich denke, wir müssen uns die Frage vielleicht schon mal stellen. Wie sollen unsere Mitmenschen eigentlich merken, dass Gott gut ist und dass er sie liebt, wenn wir miesepetrig reinschauen und sich Gottes grenzenlose Güte und seine Zuwendung zu uns, seine Güte, die jeden Morgen neu ist, sich in unserem Leben so überhaupt nicht widerspiegelt. Und an die Eltern unter euch, wie sollen eigentlich eure Kinder erfahren, dass Gott gut ist, wenn ihr ihnen nicht zeigt, dass das Leben mit ihm auch jetzt schon Züge eines Festes trägt und dass Gott sich an unserem Wohlergehen freut. Dass wir dann nicht irgendwie davon ausgehen müssen, oh, jetzt geht es mir so gut, das kann ja wohl nicht sein, da kommt bestimmt gleich der nächste Hammer. Und wie schaffen wir es vielleicht auch, dass unsere Gottesdienste wirkliche Feiern sind und dass wir hier feiern, worum es im Gottesdienst geht, nämlich das vertrauliche Zusammensein mit Gott, unserem liebenden Vater. Nichts anderes ist der Gottesdienst, für nichts anderes ist er da. Und ihr Lieben, Gott hat ja ein so viel weiteres Herz, als wir uns das irgendwie vorstellen und denken können. Wenn wir das doch selber immer tiefer begriffen und wenn wir das doch auch unseren Mitmenschen nahe bringen könnten. Denn nicht die Angst vor Strafe führt dazu, Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihn zu fürchten. Nein, es ist und bleibt allein Gottes unendliche Güte, die einen Menschen zur Kehrtwende bewegt. Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Kehrtwende bringt? Die Heilige Schrift lehrt uns, die unerschöpfliche Menschenliebe Gottes zu glauben. Wunderbar zusammengefasst wird das in Titus 3. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, da hat er uns gerettet, nach seinem Erbarmen durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. So ist unser Gott freundlich, großzügig, barmherzig, voller Gnade, menschenliebend. Und in der Bergpredigt sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr sollt sein wie euer Vater im Himmel, also auch freundlich, großzügig, barmherzig, voller Gnade, menschenliebend. Und wenn uns das in der Tiefe unseres Herzens ergreift und wenn wir uns dann auch trauen, unbeschwert in Gottes Gegenwart zu leben und vor ihm auch zu feiern, dann ist das, glaube ich, ein strahlendes und ein hoffnungsvolles Zeugnis einer gesunden, einer heilen Gottesbeziehung. Es ist ja immer nur die Sünde, die uns daran hindern will, so offen und so ungeschützt vor Gott zu leben. Die Sünde will, dass wir uns vor Gott in Acht nehmen. Pass auf, kleines Auge, was du tust. Dass wir uns vor ihm verstecken. Dass wir uns im Zwielicht und hinter Büschen und Mauern verschanzen. Und dann aus diesen Schützengräben auch auf den anderen schießen. Die Sünde redet uns ein, dass Gott etwas gegen uns hat. Dass er nur unser Geld will. Dass er uns grundsätzlich misstraut, uns nicht über den Weg traut. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Haben wir manchmal vielleicht so ein Gottesbild? Und wenn wir so eins haben, dann denken wir vielleicht, ja, dann lohnt es sich auch und es ist vielleicht gut, wenn wir auch unser Leben misstrauisch angehen. Mit ihrem Misstrauen aber zerstört die Sünde jede Beziehung. Das könnt ihr in eurem eigenen Leben mal durchbuchstabieren. Jede Freundschaft, jede Ehe, jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft wird durch Misstrauen zerstört, früher oder später. Da kann dann nichts mehr zusammenkommen. Misstrauen ist das schlimmste Gift auf Erden, tödlicher als Eisenhut und die schwarze Mamba. Und ihr Lieben, solange die Angst vor Strafe unser Leben prägt, werden wir niemals offen und frei vor Gott leben können. Und solange werden wir auch nicht andere zu einem solchen Leben vor Gott einladen können und sie mit hineinnehmen können. Und es mag daher sein, dass das heutige Erntedankfest ein Umkehrruf Gottes an dich ist. Komm zurück zu mir, in meine Gegenwart. Hab doch keine Angst vor mir, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dieser bekannte Vers, der geht ja noch ein bisschen weiter. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist, und ich dich lieb habe. Darum habe ich mich selber am Kreuz für dich und für die ganze Welt hingegeben. Ich habe mich für dich und für deinen Nächsten zu Tode geliebt, weil ich euer Bestes will. Und darum sucht eure Freude und sucht euren Frieden allein bei mir. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ihr dürft leben. Und wenn uns das klar ist, dann und erst dann werden uns auch die übrigen, die letzten Anweisungen zum Zehnten recht einleuchten. ab Vers 27. Den Leviten, der in deinen Toren wohnt, den darfst du nicht im Stich lassen, denn er hat keinen Anteil noch Erbbesitz mit dir. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren hinterlegen. Dann soll kommen der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. Und sie sollen essen und satt werden, damit Jahwe, dein Gott, dich segnet in allem Werk deiner Hand, das du tust. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, wie jetzt? Ist der Zehnte also doch wieder eine Abgabe? Geht es also Gott letztlich doch nur um mein Geld? Ist der Zehnte vielleicht sogar eine Bedingung für den Segen Gottes? Wenn ich nicht den Zehnten gebe, kriege ich auch keinen Segen. Ihr Lieben, man kann natürlich, wenn man will, alles missverstehen. Aber vom Zusammenhang her wird ja eins völlig deutlich. Alles, was ich gesät, was ich investiert habe, das war ja bereits ein Geschenk Gottes. Und der Ertrag, der aus dieser Saat, aus dieser Investition herauswächst, der ist ein Ausdruck von Gottes Segen. Es ist im Grunde ein Kreislauf des Segens Gottes. Gott gibt und gibt und gibt und gibt. So ist Gott. Gott ist der Geber schlechthin. Der Erntedankzehnte hat ja auch eine ganz klare Voraussetzung, Vers 24. Wenn Jahwe, dein Gott, dich gesegnet haben wird, dann. Der Zehnte war erst dann ein Thema für die Israeliten, als sie in dem Land lebten, das Gott ihnen verheißen hatte, vorher nicht. Der Segen Gottes ist also die Bedingung für den Zehnten, nicht umgekehrt. Der Segen Gottes ist die Bedingung für den Zehnten, nicht der Zehnte die Bedingung für den Segen. Gott allein ist und bleibt der souveräne Geber aller guten Gaben. Und wenn wir meinen, wir könnten Gott etwas geben oder ihm wenigstens etwas zurückgeben, dann erliegen wir einem Irrtum. Das macht Gott schon einem Hiob deutlich, und Paulus greift diesen Vers im Römerbrief auf. Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, mir gehört es. Sage nicht ich, sag Gott, der das alles geschaffen hat. Mir gehört alles. Gott behält dieses alles, was ihm gehört, aber nicht für sich. Er teilt es mit uns, mit seinen Kindern, und zwar mit allen seinen Kindern. Und genau darum geht es hier in diesen Anweisungen. Seit jeher will Gott ein Volk, das in gemeinschaftlicher Solidarität von ihm und vor ihm lebt. Und daher freut er sich, wenn wir ihn und seine guten Gaben fröhlich genießen. Dazu hat er sie uns schließlich gegeben. Und stellt euch mal vor, ihr habt einen tollen Kuchen gebacken. Hier steht einer hier vorne. Nee, ist ein Brot, sorry. Und ihr bringt das jemandem mit und der oder die sagt dann, ich will das Zeug nicht. Kostverächter. Sünde ist Kostverächtung. Gott sagt, du sollst essen, iss. Und ich sage, nö, kein Bock drauf. Gott will, dass wir seine guten Gaben genießen. Dazu hat er sie uns gegeben, und er freut sich, wenn wir sie genauso fröhlich auch mit anderen teilen. Deswegen heißt es im Neuen Testament dann, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Die Betonung liegt auf fröhlich. Aber vielleicht auch auf Geber. Denn Gott ist nicht der Privatbesitz der frommen Mittelschicht. Gott ist nicht unser Privatbesitz. Gott will, dass niemand von seiner Feier ausgeschlossen ist. Auch die, die nichts haben, sollen sich von Herzen freuen und seine Güte genießen können. Ausnahmslos alle sollen erfahren, dass er ein großzügiger, ein gnädiger, ein barmherziger, ein liebender Gott ist. Alle miteinander sollen in der Gegenwart Gottes feiern und vor ihm und bei ihm Erholung und Ruhe und Sättigung finden. Und hier werden zunächst mal die Leviten genannt. Diesen Leviten hatte Gott kein Land gegeben, weil sie sich ganz in seinen Dienst stellen sollten und sich dabei nicht noch irgendwie um Äcker und Viehherden kümmern konnten. Aber es wäre doch ziemlich schräg, wenn ausgerechnet diejenigen, die diesem großzügigen Gott dienen, wenn ausgerechnet diejenigen von der Feier ausgeschlossen wären. Dann werden auch genannt die Witwen und Waisen. Das waren die sozialen Absteiger der damaligen Gesellschaft. Und ich fürchte, nicht nur der damaligen Gesellschaft. Zur Einsamkeit, zum Verlust kam dann oft auch noch Armut und Ausbeutung. Mit denen kann man es ja machen. Aber gerade Witwen und Waisen gehören zum Volk Gottes. Wie viele Stellen im Alten Testament und auch im Neuen Testament gibt es, wo es um Witwen und Waisen geht und wie Gott sich für sie einsetzt. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person und das soll und das darf es auch in keiner Gemeinde geben. Wehe, wenn die soziale Herkunft und die finanziellen Möglichkeiten in der Gemeinde plötzlich eine Rolle spielen. Da können wir in Jakobus 2 ziemlich deutliche Worte dagegen lesen. Aber das gilt nicht nur für die soziale Herkunft. Egal ob Ossi oder Wessi, ob Alteingesessener oder Zugezogener, ob mit oder ohne deutschen Pass, nichts davon gibt uns ein Vorrecht vor unseren Mitmenschen. Und darum, auch das dürfen wir nicht übersehen, bezieht Gott den Fremden, den Migranten, den Ausländer ausdrücklich in die 10. Feier des gelobten Landes ein. Und auch da gibt es mehr als genug Stellen im Alten Testament, wo der Fremde eigens erwähnt wird. Der soll sogar den Sabbat mithalten, der Fremde. Könnt ihr auch im 5. Buch Mose nachlesen. Warum? Auch er soll nicht ausgebeutet werden. Auch er soll einen Tag haben, wo er zur Ruhe kommen kann. Denn, sagt Gott in dem Zusammenhang, vergiss nicht, dass du selber in Ägypten Sklave warst und du hattest keinen Ruhetag und hat dich gequält und ausgepeitscht und sonst was. Das sollst du so nicht tun. In Gestalt des Zehnten soll auch der Fremde etwas abhaben vom Segen Gottes. Und schon hier im Alten Testament erahnen wir die Weite des Reiches Gottes. Und wir erkennen den Gott, der die Mauer zwischen Juden und Nichtjuden endgültig niedergerissen und uns alle in Christus eins gemacht hat. Ihr Lieben, über der ganzen Zehntenregelung steht Gottes großes Du darfst. Du darfst. An seinem Segen ist alles gelegen. Ist manchmal so ein schöner Spruch, den wir so von den Lippen lassen. Ja, aber an seinem Segen ist wirklich alles gelegen. Nicht nur 99%, wo wir irgendwie vorher noch was tun und dann kriegen wir seinen Segen. Nein, Gott segnet, bevor du geben kannst und er segnet, nachdem du gegeben hast, aber nicht, weil du gegeben hast. Der Zehnte ist nie und nimmer eine Gegenfinanzierung des Segens. Der Zehnte dient auch nicht der Absicherung des Segens für die Zukunft. So nach dem Motto, ja, also bis jetzt war Gott ganz gnädig zu mir, aber wehe, wenn ich jetzt nicht, oder ich will mich da irgendwie so ein bisschen bei Gott einschleimen. Nein, das alles wäre ein schwerer Schlag ins Gesicht Gottes und eine Beleidigung seiner Güte. Wir sind getragen vom Segen Gottes, von A bis Z. Gott gibt unaufhörlich. Und deswegen fällt das, was wir im Namen Gottes mit anderen teilen, überhaupt nichts ins Gewicht gegenüber dem, was wir selber, und zwar ebenfalls im Namen Gottes, zum Fröhlichsein vor ihm ausgeben dürfen und sollen. Gib das Geld aus für alles, was deine Seele begehrt, für Rinder und Kleinvieh, für Wein und Rauschtrank, ja für alles, was deine Seele begehrt, und iss dort vor Jahwe deinem Gott und freue dich, du und dein Haus. Und das darf vielleicht ja das Motto für diesen Sonntag sein, wenn wir nachher auch hier zusammen feiern und fröhlich sind und essen und trinken. Ob es Rauschtrank gibt, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es ja so, dass ihr euren nächsten Zehnten einmal verfeiert oder vielleicht sogar verfeuert als Straßengrillfest für eure Nachbarinnen und Nachbarn, damit auch sie erfahren, wie gut und großzügig unser Gott ist. Wäre doch toll, wenn ihr da eine Party macht und sagt, Gott hat mich gesegnet. Ich will mit dem Zehnten von dem, was er mir gegeben hat, mit euch feiern, um euch zu zeigen, wie gut und wie großzügig Gott ist. Der Friede Gottes, der unser begrenztes Denken sprengt, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus und richte euch beständig auf ihn aus, der unser Herr ist. Amen.